Lukas Kapitel 9, Abvers 18. Hört Gottes Wort. Und es geschah, als er für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm. Und er fragte sie und sprach: Was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Sie aber antworteten und sprachen: Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Er sprach aber zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus aber antwortete und sprach: Der Christus Gottes. Er aber redete ihnen ernstlich zu und gebot ihnen, dies niemand zu sagen, und sprach: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Gott, unser Vater, das ist dein Wort. Und wir kommen jetzt, um es zu hören und beten. Es ist warm und der ein oder andere ist abgelenkt und wir sind vielleicht hungrig und so viele andere Dinge, an die wir jetzt vielleicht gerade denken. Herr, wir beten, sammle unsere zerstreuten Sinne und hilf uns, dieses ernste und wichtige Wort zu hören in der Kraft deines Geistes, und gib mir, dass ich von niemandem zeuge als von Jesus allein. Und in seinem Namen beten wir. Amen. Gerne nehmt wieder Platz. Ich bin sicher, dass du Momente kennst in deinem Leben, in denen der Funke überspringt und du auf einmal verstehst, was dir vorher immer unklar geblieben war. Wir nennen sie auch Aha-Momente, diese Erlebnisse. Und auf einmal hast du diesen Aha-Moment und eine ganz neue Welt eröffnet sich dir. Plötzlich macht es Klick und es fällt dir wie Schuppen von den Augen. Und vielleicht merkt der ein oder andere, ich habe alle möglichen sprichwörtlichen Ausdrücke hier eingebaut, um zu zeigen, das ist wirklich ein Phänomen, das es immer wieder gibt in unserem Leben. Ich muss leider sagen, um ein Beispiel zu zitieren, ich wünschte, dass ich im Matheunterricht mehr von diesen Momenten gehabt hätte. Das ist das beste Beispiel. Wenn es einmal Klick macht, eröffnet sich die ganze Welt und auf einmal wird alles leicht und ergibt Sinn. Mir ging es nicht oft so, aber zumindest theoretisch ist das ein gutes Beispiel. Du verstehst das Prinzip und alles wird dir klar. Du fühlst eine neue Freiheit, weil du dir diesen Horizont erschlossen hast. Wir könnten sagen, dass der Text, den wir gerade eben gelesen haben aus Lukas 9, für das Lukas-Evangelium dieselbe Rolle spielt, dieselbe Funktion übernimmt. Letzte Woche haben wir schon festgestellt, für die, die da waren, dass ab Kapitel 9 der Fokus des Erzählers, der Fokus des Lukas sich auf die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern verschiebt. Es ist ein Perspektivenwechsel und wir werden das auch in den kommenden Wochen immer wieder feststellen. Es geht um die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern, und in dieser Beziehung offenbart und enthüllt Jesus ihnen mehr über seine Identität. Also Jesus lässt sie tiefer erkennen, wer er ist, und besonders der heutige Ausschnitt ist dieser große Aha-Moment. Deswegen blicken wir auf drei ganz einfache Fragen. Der Text zerfällt letztlich in drei natürliche Abschnitte. Wer ist Jesus? Was vollbringt Jesus? Und wozu ruft uns Jesus? Und nur vorab angemerkt, Vers 27, sehr interessanter Vers, werde ich an heutiger Gelegenheit nicht kommentieren, wir werden nächste Woche darüber sprechen. Aber zuerst diese Frage, wer ist Jesus, ab Vers 18. Umfragen, wie ihr alle wisst, sind allgegenwärtig in unserem Leben. Wir stimmen mittlerweile ab auf WhatsApp, sehr nützliche Funktion. Wir werden nach unserer Meinung gefragt beim Lesen der Nachrichten online. Wir orientieren uns an Stimmungsbildern bei Wahlumfragen, und vielleicht geht es dir auch so, ich gestehe sehr gerne ein, auf Google Maps orientiere ich mich sehr, sehr stark an den Bewertungen und manchmal muss man damit aufpassen, aber wenn wir es auch nicht so leicht zugeben, wir stehen gerne auf Seiten der Mehrheit. Wir stehen sehr gerne auf Seiten der Mehrheit, denn wenn man auf Seite der Mehrheit steht, fällt man nicht auf. Es ist bequemer. Und es ist enorm, wie sehr uns die Meinung von anderen beeinflussen können. Wir wissen sicherlich, dass die Online-Welt es uns nicht gerade leichter macht, eigenständig zu unseren eigenen Schlussfolgerungen zu kommen, durch unseren eigenen Denkeinsatz. Es ist deutlich bequemer, sich der Mehrheit anzuschließen. Aber sich der Mehrheit anzuschließen, kann auch gefährlich sein. Es kann sehr gefährlich sein. Das Heimtückische daran ist, dass es oft unbewusst passiert. Und wir wissen gar nicht, wie beeinflussbar wir sind. Und das ist Fakt nicht nur bei der Auswahl der besten Restaurants im Viertel, sondern auch, wenn es um die großen Fragen unseres Lebens geht, die allergrößten Fragen. Es gibt Fragen in unserem Leben, die sind so wichtig, dass wir uns keine falsche Antwort erlauben können. Und die wichtigste Frage davon ist, die allerwichtigste, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Schaut mit mir auf diesen Text. In Vers 18 fragt Jesus seine Jünger nach einem Umfrageergebnis sozusagen. Er sagt, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Sie sind gerade eben von ihrer kleinen Missionsreise zurückgekommen und haben sich vielleicht einen Eindruck darüber verschafft, was die Leute so denken über Jesus. Und die Antwort spiegelt genau das wider, was wir schon in Versen 7 bis 9 sahen. Johannes der Täufer vielleicht oder Elia aus dem Alten Testament oder irgendein anderer wiederauferstandener Prophet. Das ist die eine Frage, aber dann war die zweite Frage in Vers 20 ist entscheidend. Ihr aber, und das ist betont hier auch im Originaltext, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Es ist eine, die Positionen anderer zusammenzufassen. Und es ist was ganz anderes, den eigenen Standpunkt zu vertreten. Glaube an Christus muss persönlicher Glaube sein. Glaube an Christus kann sich nicht nur daran orientieren, was andere sagen, sondern er muss von mir selbst in Anspruch genommen werden. Es muss ein Glaube sein, den wir konkret bekennen und über den wir auch bereit sein müssen, Stellungnahme zu beziehen. Es hilft nichts, wenn wir uns nah an der Wahrheit aufhalten oder an anderen Menschen, die vielleicht die Wahrheit erkannt haben und einfach so präsent sind vor Ort, wenn ich nicht letzten Endes dazu komme, selber zu sagen, ich glaube. Und deswegen ist die Frage, die uns das hier aufwirft, was sagst du, wer Jesus ist? Also Jesus hat diese Frage in die Runde geworfen und Petrus ergreift vermutlich, vielleicht sehr schnell das Wort. Jedenfalls sehen wir in dem Text eine klare Antwort. Könnte nicht klarer sein. Du bist der Christus Gottes, also Gottes Christus. Jesus ist also der Christus. Manchmal gibt es die vielleicht populäre Annahme, dass Jesus Christus Vor- und Nachname ist. So, Jesus ist der Name wie bei mir Johannes und Christus ist sein Nachname wie bei mir Damaschke. Aber vielleicht weißt du schon Bescheid, dass dem nicht so ist. Christus ist nicht ein Nachname, sondern ein Titel. Was heißt das Wort Christus? Es ist die lateinische Variante des griechischen Christos. Und Christos übersetzt das alttestamentliche hebräische Wort für den Gesalbten oder den Messias. Das haben wir aus dem Hebräischen. Der Messias ist der Christus. Also Petrus sagt sozusagen, du bist der Gesalbte Gottes, du bist Gottes Gesalbter. Und wer wurde im Alten Testament gesalbt, um in sein offizielles Amt eingeführt zu werden? Primär die Könige und die Priester und manchmal auch die Propheten. Also was Petrus hier ganz einfach zum Ausdruck bringt, ist klar, Jesus ist der Christus Gottes aus dem Alten Testament, der große gesalbte König, der König David, denn Gott hatte im Alten Testament David die Verheißung gegeben, dir wird es nie an einem Mann auf dem Thron fehlen. Du und dein Haus, ihr werdet die Herrschaft behalten. In deiner Linie wird der Herrscher hervorgehen. Letztlich ein Herrscher, wenn wir an andere Stellen des Alten Testaments denken, zum Beispiel Daniel Kapitel 7, sehen wir ein ewiger Herrscher. Also ein Herrscher, dessen Herrschaft kein Ende nimmt, dessen Herrschaft all die anderen Königreiche überdauert. Das ist der große Hintergrund. Diese simple Aussage hat diesen großen Hintergrund, wenn Petrus das bekennt. Und dass wir das jetzt in Lukas 9 lesen, überrascht nicht, wenn wir zurückdenken. Wir sind jetzt schon eine Weile hier in Lukas unterwegs. Von Anfang an, wer hat gesagt, dass Jesus der Christus ist? Die Engel bei Jesu Geburt haben ihn als solchen verkündigt. Und an vielen anderen Stellen können wir das ableiten, dass für Lukas schon jetzt klar ist und für uns als Leser, Jesus ist der Christus. Aber jetzt sagen es die Jünger explizit. Aber das war noch nicht alles, was sie erkennen mussten. Und das ist nicht alles, was wir erkennen müssen. Und zu diesem tieferen Verständnis, darüber kommen wir jetzt. Wer ist Jesus? Er ist der Christus. Aber wer ist der Christus, könnten wir sagen? Was ist das richtige Verständnis davon, wer der Christus ist? Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Was vollbringt Jesus? Und darin finden wir die Antwort in Versen 21, 22. Nach Petrus Bekenntnis spricht Jesus in Vers 21 wieder eine dieser rätselhaften Warnungen aus, die wir überall in den Evangelien verstreut sehen. Er aber redete ihnen ernstlich zu und gebot ihnen, dies niemand zu sagen. Und die Worte hier sind besonders scharf. Also er ist sehr, sehr eindringlich, sagt das niemand. Und warum diese Geheimhaltung? Das ist eine wichtige Frage, denn wenn Jesus der Christus ist, würden alle Vermutungen in die Richtung gehen zu sagen, wir sollten doch das publik machen, wenn doch Jesus der Christus ist, der Erlösung bringen soll für Gottes Volk. Aber es ist genau das Gegenteil. Zum Beispiel in Johannes Kapitel 6, Vers 15 will die Volksmenge Jesus zum König machen. Sie haben erkannt, er ist ein großer Prophet und sie wollen ihn zum König machen. Und was macht Jesus? Er zieht sich zurück in die Alleinsamkeit. Und den Schlüssel für das Verhalten Jesu in diesem Fall sehen wir hier in Vers 22. Im griechischen Originaltext steht dort am Anfang des Verses kein Und. Schaut nochmal auf eure Übersetzung, vielleicht beginnt Vers 22 hier mit einem Und. Ich lese es euch vor, wie es eigentlich besser das Original wiedergibt. Er gebot ihnen dies niemand zu sagen, und hier steht nicht Und, sondern indem er sprach. Er gebot ihnen dies niemand zu sagen, indem er sprach, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Das ist also der Grund. Er sagt ihnen, sagt es niemand weiter, denn ich muss leiden und verworfen werden und getötet werden. Also es ist wie, wenn Jesus sagen würde, posaunt das nicht heraus, denn die Leute wissen nicht wirklich, wer der Christus ist. Die Leute wissen nicht wirklich, was der Christus eigentlich gekommen ist zu tun. Die Leute hoffen nämlich auf einen politischen Befreier. Natürlich, die Leute hoffen darauf, dass für das Volk Israel wieder Zeiten echten politischen Triumphes über die Feinde, über die politischen Gegner anbricht. Aber Jesus sagt, meine Mission hat damit sehr wohl was zu tun. Aber letzten Endes ist es eine erschreckend andere. Es ist schockierend anders, was ich tun werde. Denk mal daran, wie schnell du dir in deinem Leben eine Vorstellung von jemand anderem bildest, wenn wir mal ehrlich sind. Wir sind sehr schnell darin, im Voraus Annahmen über jemanden anzustellen, den wir eigentlich gar nicht wirklich kennen. Wir sehen die Person zum ersten Mal und wir haben alle möglichen Dinge, die wir wahrnehmen und auf Grundlage dieses ersten Eindrucks formulieren wir bewusst oder unbewusst eine Vorstellung. Und vielleicht sogar ein Urteil. Vielleicht sogar ein sehr schnelles Urteil. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist es gar nicht so leicht, diese Annahmen wieder loszuwerden. Wir machen uns sehr abhängig von dem Urteil oder von der Annahme zumindest, die wir uns von dieser Person gebildet haben. Das Problem ist, Annahmen besitzen sehr große Macht. Annahmen besitzen große Macht, aber wenn es darum geht, die Wahrheit zu erkennen, dann gibt es nichts Wichtigeres, als dass unsere falschen Annahmen zunichte gemacht werden. Und das ist es, was Jesus hier macht. Es ist wie wenn er all diese Annahmen über den Messias, über den Gesalbten Gottes nimmt und sie zunichte macht. Er zieht den Vorhang sozusagen zurück und räumt mit diesen falschen Annahmen auf. Und das erste von insgesamt dreimal sagt er hier, ich werde leiden, ich werde verworfen werden, ich werde sterben und ich werde wieder auferweckt werden. Wir sehen, werden das noch zwei weitere Male sehen. Und es sind interessanterweise die drei Male auch abgebildet bei Markus und bei Matthäus. Also wir sehen hier ganz klar, alle Signale gehen darauf. Hier sagt Jesus etwas über das Herz seiner Mission. Was waren also, um nochmal darauf zurückzukommen, im ersten Jahrhundert die Vorstellung vom Messias? Es gab sehr viele. Es gab unterschiedliche Nuancen, wer genau dieser kommende Retter sein wird. Aber keine davon passt zu dem, was wir bei Jesus sehen. Es ist interessanterweise ein wunderbarer Verweis auf die Zuverlässigkeit des Evangeliums, auch historisch gesehen. Dann zu denken, was Jesus bringt, entsprach überhaupt nicht den Vorstellungen. Es lässt sich nicht leicht einreihen in das, was die Leute sich erhofft hatten. Ein leidender und verworfener und am Kreuz sterbender Messias war voll unvorhergesehen. Und nicht nur das, sondern Jesus sagt auch, es muss so kommen. Also nicht nur, ich habe es erwählt, so vorzugehen, um zu zeigen, dass ich der Messias bin, sondern nein, es ist eine göttliche Notwendigkeit. Es ist Gottes Plan, um die Schrift zu erfüllen und Menschen zu erlösen. Und das Gute an Jesus ist, Jesus liebt die Wahrheit und Jesus ist der Wahrheit verpflichtet. Wir wissen, Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Wahrheit. Er sagt uns, wie es wirklich aussieht. Und die Wahrheit über uns ist, wir sind Sünder vor Gott. Wir brauchen einen Erlöser, der für uns das Nötige vollbringt, um Erlösung zu bekommen, um mit Gott versöhnt zu werden. Diese Wahrheit, ja, sehen wir hier zum Ausdruck gebracht in diesem Missionsstatement, das Jesus macht. Deswegen musste Jesus leiden, sterben und zu neuem Leben auferstehen. Und am Ende, und das ist schön zu sehen im Lukas-Evangelium, in Kapitel 24, kommt es sozusagen zur großen Enthüllung, wo Jesus nochmal ganz klar sagt, worauf sein Werk hindeutet. Dort sagt er, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden. Also das ist nach seiner Auferstehung und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen. Also Jesus sagt, ich leide nicht für meine eigene Sünde, denn wenn wir an das Kreuz denken, wir lesen gleich nochmal über das Kreuz. Das Kreuz war ein Ausdruck wofür? Es war ein Ausdruck für die Höchststrafe von Verbrechern, nicht römischen Bürgern, nicht denen, die zu einer höheren Klasse gehörten, sondern den geringsten von allen. Das Kreuz war das Symbol von Verbrechen und Todesstrafe. Und wenn jemand sein Kreuz trägt, dann sagt er normalerweise damit, ich stimme dem Urteil zu, ich trage mein Kreuz zu meiner eigenen Hinrichtung. Und Jesus sagt, ich muss ein Kreuz tragen, ich muss leiden, ich muss sterben und wieder auferstehen. Aber er macht es nicht aufgrund seiner eigenen Sünde, sondern um die Vergebung anderer zu ermöglichen. Er trägt die Schuld anderer und er steht wieder auf von den Toten, um anderen das Leben zu bringen. Denk nur mal zurück an die Frage, was sagt ihr, wer ich bin? Die richtige Antwort darauf parat zu haben, ist gut, aber es ist noch lange nicht alles, was wir brauchen. Petrus hatte die richtige Antwort, zu sagen, ja, du bist der Christus, du bist nicht nur einfach ein Prophet, du bist nicht nur einfach ein gutes Vorbild, wie die Leute heutzutage vielleicht sagen würden, sondern nein, du bist der Christus, du bist wirklich der, in dem Gott einzigartig handelt. Aber das reicht noch nicht. Jesus offenbart hier diejenigen, die mich wirklich kennen wollen, diejenigen, die mir nachfolgen und für die ich gekommen bin, die wissen um mich als ihren Stellvertreter. Und wenn ich einen Stellvertreter habe, dann ist das ein sehr persönliches Thema, dann ist es eine sehr persönliche Angelegenheit, denn der Stellvertreter handelt in meinem Namen. Kennst du Jesus also als den Christus, der nicht einfach nur litt für die Sünden der Welt, sondern für deine Sünde, der für deine Sünde gelitten hat, der für dich starb und für dich wieder auferstand? Das macht den großen Unterschied, wenn ich sagen kann, Jesus ist für mich gestorben, für mich wieder auferstanden und für mich lebt er, damit auch ich leben werde. Und wenn du nicht zu diesem Punkt gekommen bist, dann ist heute der richtige Zeitpunkt, umzukehren von einem Leben ohne Christus, von einem Leben unter einem falschen Bild, unter einer falschen Vorstellung davon, wer Jesus ist, und bei ihm Zuflucht zu finden und mit Gott ins Reine zu kommen. Und eine weitere Anwendung hier: Hüte dich vor falschen Jesusbildern. Wir haben das jetzt schon gesehen, aber es ist nicht nur damals so gewesen, sondern auch heute. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, ein falsches Bild davon zu haben, wer Jesus wirklich ist. Oftmals von klugen Theologen entworfen, aber auch oft durch populäre Meinung weit verbreitet. Und es ist so, dass wir uns auch selber als Christen sehr leicht ein Bild von Jesus machen, wie es uns gerade so gefällt. Aber hier zeigt uns Jesus selbst das Herz seiner Mission. Er ist der leidende, gekreuzigte und auferstandene Messias. Und beim selben Anlass geht er noch einen Schritt weiter, und das führt uns zu unserem dritten Punkt. Er zeigt uns nicht nur, wer er ist und wozu er gekommen ist, sondern wozu ruft er uns? Wozu ruft er uns? Das ist der dritte Punkt. Schaut mit mir auf diesen letzten Abschnitt hier. Ich habe gerade gesagt, die Bibel sagt, dass wir vor Gott einen Stellvertreter brauchen, der für uns eintritt, der meine Sünde auf sich nimmt und das vor Gott trägt, was ich eigentlich zu tragen hätte. Dass mein Heil also aus meiner Hand abgegeben werden muss. Dass ich nicht darauf bestehe, ich kann es selber lösen, sondern dass es Jesus für mich löst. Und diese Botschaft allein ist gegen alle Vorstellungen unserer Welt gerichtet. Wir hören ständig, wo liegt die Antwort auf das Problem? Wo liegt die Lösung? Irgendwo in mir. Sie ist in mir selbst begründet. Schau also einfach auf dich selbst und wie auch immer genau der Weg verläuft, aber irgendwo musst du auf dich selbst zurückkommen, um dir Lösungen zu verschaffen. Aber das ist das krasse Gegenteil des Evangeliums, denn das Evangelium ist die gute Botschaft nicht davon, dass ich mein Problem lösen kann, sondern dass es für mich gelöst wurde. Aber dann geht die Bibel weiter und sagt, um auf diesem Weg dann Schritt für Schritt zu gehen, musst du dich selbst täglich verleugnen und in den Spuren Jesu dein eigenes Kreuz tragen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um ein Kreuz zu tragen. Und jetzt rufe ich dich dazu, dein Kreuz zu tragen. Und ich habe schon gesagt, Kreuze wurden von zum Tode Verurteilten zu ihrer Hinrichtungsstätte getragen. Also der Punkt ist, nicht nur unsere Erlösung liegt vollkommen bei Jesus, sondern auch die Gestaltung unseres Lebens liegt bei ihm. Nicht nur die Erlösung, sondern auch das Leben, das darauf folgt. Das sagt Jesus in dieser erweiterten Runde in Vers 23. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Um es nochmal anders zu sagen, wenn Jesus dein Stellvertreter ist, dann ist er auch dein Vorbild. Wenn Jesus dein Stellvertreter ist vor Gott, der deine Schuld trägt, um dich mit Gott zu versöhnen, ein für alle Mal, dann wird er auch zu deinem Vorbild, dass du ihm nachfolgst. Wenn er dich rettet, dann regiert er dich auch. Wenn er dich rettet, dann wird er dich auch regieren. Und verstehe Jesus nicht falsch, vielleicht ist das eine der Hauptmissverständnisse, die wir hier haben können, wenn wir das lesen und dann denken wir, ich muss jetzt mein Kreuz tragen, um dann meine Erlösung doch selber zu Ende zu bringen oder zu vervollständigen. Darum geht es nicht. Es ist keine Selbsterlösung. Worum geht es also konkret? Jesus sagt, es soll täglich geschehen. Also nicht nur einmal, ich mache mich auf den Weg und folge Jesus nach und lasse anderes hinter mir, sondern täglich, jeden Tag, jede Stunde. Und es bedeutet für dich ganz konkret, lieber Christ, wenn du morgens aufstehst, dann rufst du dir in Erinnerung, wem gehörst du? Wem gehört dein Leben? Es gehört nicht mir selbst, es gehört Jesus. Und was ist dein Leben? Es ist alles. Mein Körper, meine Gedanken, mein Wille, meine Worte. Ich bestehe nicht mehr auf meine eigenen Ansprüche, jemand zu sein. Sondern ich frage, was dient zuerst Gottes Ehre und dann, was dient anderen? Was dient dem Gut meines Nächsten? Paulus sagt was sehr Aufschlussreiches über Jesus in Römer 15. Ein kleiner Kommentar, aber ich glaube, er hilft uns sehr zu verstehen, was Selbstverleugnung praktisch bedeutet. Paulus sagt, Christus hat sich nicht selbst gefallen, Das ist ein interessanter Ausspruch. Christus hat sich nicht selbst gefallen. Und dann sagt Paulus, ihr sollt euch auch nicht selbst gefallen. Das bringt gut zum Ausdruck, was es bedeutet, sich selbst zu verleugnen. Ich will mir nicht selbst gefallen. Wie oft willst du dir selbst gefallen? Wie oft ist es dein Ziel, deine eigene Gunst zu erlangen? Selbstverleugnung bedeutet, ich suche nicht danach, auf mich selbst stolz zu sein oder meine Größe zu reflektieren, nach außen zu zeigen, wie gut ich bin, sondern meinen Stolz. Denk mal über das Konzept Stolz nach. Das, wie das die Bibel immer wieder sagt, worin ich mich rühme, also worin ich mich ja groß fühle und worin ich meine Würde auch habe. Mein Stolz liegt nicht mehr in mir, sondern in Jesus. Ich bin stolz auf das, was er gemacht hat, und was er gemacht hat, ist jetzt auch meins. Die Show gehört ihm. Heute hören wir ständig, sei dir selber treu, höre auf dein Herz, stell dich selbst an die erste Stelle. Und die Wahrheit der guten Botschaft des Evangeliums ist, Christus erlöst uns aus dem. Christus erlöst uns aus dieser Haltung. Das ist eigentlich genau das, wovon uns Jesus frei macht. Er macht uns frei von dem Besessensein mit dem eigenen Ich. Du bist befreit davon, den alten Menschen abzulegen. Und hier kommt der entscheidende Punkt, unter der Herrschaft eines Besseren zu leben. Unter meiner eigenen Herrschaft zu leben, ist Sklavendienst. Das sind alle diese Begierden, die von Gott entfernt sind und unter der Herrschaft der Welt und der Sünde und des Teufels sind. Aber Christus macht mich frei, um unter seiner besseren Herrschaft zu leben. Und Jesus ruft dich nicht nur einfach zu diesem Lebensstil, sondern er will dich auch überzeugen. Er will uns überzeugen. Und das macht er in Verse 24, 25. Er sagt, denn, also hier kommt eine Begründung, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Vor einiger Zeit, noch nicht lange her, ging ich spazieren durch eine der wunderbaren Wohnvierteln, von denen es hier sehr viele gibt in unserer schönen Region, und habe wunderbare Häuser beobachtet, schöne Gärten, schöne Autos, auch davon gibt es nicht gerade wenige in unserer Gegend, wie ich immer wieder merke. Schöne Autos und alles andere, was man sich so wünscht. Und das ist für mich eine Erinnerung daran, auf so einem Spaziergang zu sein und zu sehen, was die Leute so haben, wie die Leute so ihr Leben führen und was sie so für Ziele haben, was als erstrebenswert ja auch sehr oft in meinem Herz aussieht. Es gibt so unendlich viele Dinge in dieser Welt, die es zu gewinnen gibt. Es gibt so viel, was sich anbietet, dass wir es gewinnen können. Und hier ist die radikale Logik von Jesus. Es gibt die Möglichkeit, weltlich gesehen alles zu gewinnen, was du dir vorstellen kannst. Und dabei eigentlich ständig Verluste zu machen. Und es geht hier nicht nur um materiellen Reichtum. Vielleicht wird jemand nicht nur materiell reicher, sondern klüger, effizienter, besser bei seiner Arbeit, gesünder, stärker, beliebter und netter, religiöser, besser aussehend vor anderen Menschen, in jeder Hinsicht, nicht nur in den Hinsichten, da sind reiche Leute, die gehen nach dem, was vielleicht in dieser Welt ist, aber es gibt alle möglichen anderen Wege, um reich zu werden, in einem weltlichen Sinne, vieles zu gewinnen. Und die Wahrheit ist, dass du, während du so viel gewinnst, eigentlich versuchst, dein Leben zu retten. Das ist es, was Jesus hier sagt. Du versuchst dadurch, dein Leben zu retten, denn was du selber bist, was deine Seele wertvoll macht, was dein Leben wirklich bestimmt, das versuchst du durch diese Dinge festzumachen. Du versuchst, dein Leben zu retten. Es ist interessant, dass Jesus hier dieses Wort verwendet, was so oft in einem heilsmäßigen Sinne verwendet wird. Dasselbe Wort hier, du versuchst, dein Leben zu retten. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, sagt Jesus, dein Leben wirklich zu retten. Und das geschieht, indem du alles verlierst. Es ist für uns alle leicht. Es ist für mich sehr leicht. Und es ist für alle auf der anderen Seite dieses Notenständers leicht, für diese Welt zu leben. Danach trachten wir von ganz allein. Aber Jesus bringt diese ganze Logik so radikal durcheinander, dass das, was wir in dieser Welt gewinnen wollen, plötzlich ihre Macht über uns verliert. Die Frage ist, was suchst du zu gewinnen? Was willst du in deinem Leben um jeden Preis festhalten? Wenn du dein Leben wirklich gewinnen willst, dann musst du das vielleicht loslassen. Nicht einfach, und hier ist der entscheidende Punkt, nicht einfach die Dinge loslassen, die dir dienen, dem Glück näher zu kommen, sondern deine ganze Denkweise darüber, wie du überhaupt glücklich wirst. Seht ihr den Unterschied? Es geht nicht nur darum, einzelne Dinge auszuklammern aus meinem Leben, Jesus nachzufolgen. Ich muss das loswerden und ich muss vielleicht hier etwas religiös hingegebener und frommer werden, sondern es geht darum, die ganze Denkweise, wie ich glücklich überhaupt werde, abzulegen. In der Nachfolge Jesu wird sozusagen dein ganzes Leben neu geschrieben. Deine ganze Vorstellung darüber, was das Leben ausmacht. Willst du also frei sein? Alle wollen Freiheit. In Christus hast du Freiheit von der Macht der Sünde. Du bist frei zu leben, wie Gott dich wirklich geschaffen hat zu leben. Willst du reich sein? Wie viel besser ist es, alles, was ich habe an äußerlichen Reichtümern, die mich oft so gefangen halten, abzugeben und reich zu werden, indem ich gebe? Das ist die Umkehrlogik der Nachfolge. Willst du anerkannt werden? Wir wollen alle Anerkennung und wir versuchen sie zu bekommen auf diese oder jene Weise, je nachdem, wer wir sind, was für ein Typ wir sind. Wir wollen alle Anerkennung. Aber welche Anerkennung ist besser als die von Gott selbst? Zu wissen, ich bin mit meinem Schöpfer im Reinen. Das ist die Anerkennung, die wir in Jesus bekommen. Jesus ist es wert, das ist der Punkt, dass wir alles andere um seinetwillen verlieren. Und in Vers 26 stellt Jesus uns vor die Ewigkeit. Er sagt, er wird wiederkommen. Und dann zählt nur eins. Wenn Jesus wiederkommt und du vor ihm stehst, dann zählt nur, was hast du mit seinem Wort gemacht? Er sagt hier, wer sich schämt, um meiner Worte willen. Bekennst du dich also zu Jesus, dann wird er sich zu dir bekennen. Aber wenn du an einem Leben festhältst, um es getrennt von Jesus selber retten zu wollen, und das ist unser Standardmodus, wenn du an deinem Leben festhältst, um es getrennt von Jesus retten zu wollen, dann wird er dich fallen lassen. Das ist die Realität, auf die unser aller Leben hinausläuft. Wir haben heute Morgen alle die Freude gehabt, hoffe ich, eine Taufe zu bezeugen. Die allermeisten in diesem Raum sind getauft. Und was sagt Jesus in dieser Taufe und in diesem Bibeltext, die sehr gut heute Morgen harmonisieren? Was sagt Jesus in diesen zwei Dingen? Es sind beides Bilder, die er uns gibt, Worte und Bilder, die er uns gibt. Dein Leben gehört nicht dir. Mein Leben gehört nicht mir. Jesus soll es gehören. Jesus hat es gerettet und er soll es regieren. Sein Name, das ist es, was die Taufe bedeutet. Sein Name liegt auf dir. Wenn du getauft, wie ich es mal wunderbar gehört hast, wenn du getauft wirst, verlässt du den Raum für immer verändert, weil Gottes Name auf dir liegt. Das ist es, was die Taufe bedeutet. Und wenn Jesu Name auf dir liegt, dann gibt er dir ein Kreuz zu tragen. Und das Kreuz ist die neue Form deines Lebens. Jesus ist alles und in ihm gewinnen wir. In ihm gewinnen wir wirklich. Das ist die gute Botschaft. Amen. Lasst uns beten. Jesus Christus, möge es wahr sein von uns allen, dass wir auf dein Wort, wo wir es jetzt gehört haben, reagieren mit Glaube, dass wir in dir gewinnen und dass keiner hier es verpasst, an diesem letzten Tag alles zu gewinnen. Und schon jetzt, Tag für Tag, wo wir uns selber verleugnen und dir nachfolgen, um unser Kreuz zu tragen, wo wir jeden Tag erinnert werden, in Christus haben wir alles gewonnen. Ihm sei die Ehre. Amen.